Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief: Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, durch ihn, die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das Kreuz, von dem wir schon gehört haben, symbolisiert den Gipfelpunkt der Liebe Gottes. Gott wird für uns zu unserer Sünde, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt am Ende. Gott hat dieses Zeichen gesetzt, nicht wir. Wir haben es dann mit vollstreckt auf unsere menschliche Weise, mit Hohn und Spott. Und damals haben sie sicher auch manche als Sieger gefühlt. Und er war der Unterlegene. Das Kreuz, Symbol für den Gipfelpunkt der Liebe Gottes. Und weil Gott dieses Zeichen gesetzt hat, er hat es so gewollt. Deswegen ist das Kreuz ein heiliges Zeichen. Ich unterstreiche hier das Wort heilig. Es ist das Zeichen der Christen quer über den ganzen Erdball. Das weiß eigentlich schon fast jeder. Aber ein Zeichen, das Gott gesetzt hat und deswegen heilig ist, ausgesondert, Zeichen, vor dem wir uns verbeugen. Zeichen, wenn wir es aufstellen, wie wir es hier auch aufgestellt haben, um Gott zu ehren und zu danken. Das hast du getan, da müsste ich hängen. Du bist diesen Weg zu Ende gegangen. Ich darf nach Hause. Das Kreuz, ein heiliges Zeichen. Ich sage bewusst den nächsten Satz: Wer dieses heilige Gotteszeichen verachtet und ihm seinen Respekt in Wort und Tat verweigert, der muss wissen, dass er damit sich selber von eben dem Heil ausschließt, das Gott ihm unter diesem Zeichen anbietet. Und am Ende meines Berichtes werdet ihr merken, warum ich diesen Satz an den Anfang gestellt habe. Denn leider ist das im Zusammenhang mit der Errichtung des Oasenkreuzes in Albernau genau so geschehen. Aber davon später. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, auf 33 Seiten, keine Angst, die bringe ich jetzt nicht alle, auf 33 Seiten den ganzen Vorgang jener Wochen und Monate zusammenzustellen in einer Mappe. Die Erinnerungen, auch anhand der Dokumente, die wir im Pfarrarchiv in Albernau haben, aber die größere Zahl der Dokumente habe ich aus meiner Stasi-Akte. Dort habe ich alles wiedergefunden. Dinge entdeckt, die wir vielleicht ahnten, dass sie passiert sein könnten, aber wir haben es nicht gewusst. Auch gut so. Aber jetzt wissen wir es. Und inzwischen ist eine ganz neue Oasengeneration dabei. Und ich halte es für wichtig, dass die wissen, womit wir damals angefangen haben, unter welchen Umständen und was Gott getan hat. Also der Kreuzweg gehört von Anfang an zu unserer Arbeit. Den ersten Kreuzweg innerhalb der Oasenarbeit sind wir 1981 von hier nach Bockau gegangen, in Bockau links abgebogen, den Berg hoch, und da fast, wo der Scheitel des Berges liegt, kam uns eine Jugendfreizeit aus Lauter entgegen, und dann haben wir uns dort am Waldrand getroffen. Und bis dahin ging sozusagen unser Kreuzweg, wie wir ihn heute noch mit demselben Text gehen. Und dort haben wir das Kreuz, ein Holzkreuz, aufgestellt. Das ist ein kleiner Teich da oben gewesen. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Das war der Anfang. 1982 waren dann schon zwei Oasen, eine hier und eine 8 Tage darauf in Sosa. In Vorbereitung der Oase hier in Albernau, damals war ich ja hier noch Pfarrer, hatte ich 2 Gespräche zu führen. Das eine mit dem Besitzer des Grundstückes, zu dem wir nachher gehen und auf dem dann das Kreuz auch aufgestellt worden ist, Gotthard Weiß. Und ich habe ihn gefragt: Herr Weiß, wären Sie einverstanden, dass wir da oben an der Bank ein Kreuz aufstellen? Es ist ein bisschen groß. Und es ist auch nicht leicht wieder zu beseitigen, denn wir werden es einbetonieren. Gotthard Weiß ist ein alter landeskirchlicher Gemeinschaftler, und ein Kreuz auf seinem Grundstück, das kam ihm zu Passe. Er hat sofort Ja gesagt. Weder er noch ich haben geahnt, was wir damit auslösen. Aber so waren wir halt. Unbekümmert. Das ist das Zeichen. Und dort könnte es hingehören. Ja, es war der erste Weg. Der zweite Weg führte mich zu Horst Franke. Er ist in unserer Mitte. Horst Franke, der hat goldene Hände. Das ist eine Gabe Gottes. Und ich habe gesagt, könnten Sie uns ein Stahlrohrkreuz zusammenbauen? Und habe sie ihm so ein bisschen beschrieben. Und er hat auch so schnell Ja gesagt. Und auch er konnte nicht wissen, was wir damit auslösen. Es war Wochen vor der Oase, denn das hat eine Menge Arbeit gemacht. Und dann hat er das Kreuz nicht nur zusammengeschweißt, aber so genau, dass es stimmt. Sonst wäre er nicht Horst Franke. Und dann hat er das Kreuz noch mit einem Anstrich, beinahe hätte ich gesagt, für die Ewigkeit versehen, sollte ja nicht rosten. Es steht ja im Freien. An alles gedacht. Es war fertig. Und dann, der Kreuzweg findet nach der Ordnung der Oase 1 zumindest, aber auch der anderen Oasen, wie ich bis jetzt gemerkt habe, an einem Freitag statt, in Erinnerung an den Karfreitag. Da lag das Kreuz draußen auf den Stufen und wir haben hier mit dem Eingangsgebet, wie wir das heute auch tun werden und schon immer wieder getan haben, beginnen. Damals also 16 Uhr etwa und es waren die Oasen-Mitarbeiter und Teilnehmer, wir waren etwa 50 Leute. Gerade habe ich erfahren, der Friedbert Hensel, das war seine erste Oase vor 25 Jahren. Er hat mir vorhin erzählt, wir hatten ja damals so etwa die Regel ausgegeben, ab 18 darfst du kommen, bis 45. Bis 40. Und er war 45. Er sagte mir, ich habe damals gedacht, ob sie mich noch nehmen. Und seitdem ist er dabei, ihr kennt ihn ja. Also, dann sind wir losgezogen mit diesem Kreuz, das war schwer. Stahlrohrkreuz. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, waren das mindestens 10 cm im Durchmesser. Und dann hat es ja auch eine gewisse Dicke, also Stärke im Metall, also es war schwer. Und wir hatten schon richtig zu tragen. Dann sind wir die Stationen, es war ein kürzerer Weg, gleich drüben die Kanzelstraße hoch, von Station zu Station. Und am Hause, wo Frank ist heute noch wohnen, da stand ein Handwagen mit Beton und Werkzeugen. Und dann sind wir mit dem Handwagen und dem Kreuz weiter auf zum Kehlerhaar. Kehlerhaar, sagen die Erzgebirger, also das ist da oben, wo der Wagen aufmacht. Und nachdem wir die letzte Station dort besprochen und gebetet haben, haben wir das Kreuz in das schon fertige Loch eingelassen, genau ausgerichtet und einbetoniert. Und da stand's. Der Kreuzweg ist ja keine Demonstration für die Welt, wie wir ihn gehen. Es ist ein sehr einkehrender, bei sich selber auch und bei ihm natürlich einkehrender Weg. Da brauche ich eigentlich gar nichts weiter, nur ihn. Und da haben wahrscheinlich die meisten hier in Albernau, weil wir denen in großer Stille gegangen sind, davon gar keine Notiz nehmen können. Die wussten das gar nicht, dass über Albernau ein Gotteszeichen, ein neues Gotteszeichen steht. Die sind dann wieder weggefahren. Der Tag, an dem das Kreuz aufgestellt wurde, war der 31. Juli, 31.07.1982. 10 Tage später, an einem Montag, klingelt bei mir das Telefon, der Bürgermeister. Herr Pfarrer, können Sie mal ins Gemeindeamt kommen? Das geschah gelegentlich und man erfuhr natürlich vorneweg nie, zu welchem Zweck. Natürlich zum Bürgermeister. Er empfing mich recht freundlich und teilte mir zu Anfang die 3 Punkte mit, über die er mit mir sprechen wollte. Es ging erstens um den Bau einer gemeinsamen Klärgrube für Pfarrhaus und Gemeindeamt. Ich will es jetzt nicht deutlich sagen oder auf ganz Deutsch, was wir also von da an zusammen gemacht haben. Es wurde sehr schnell und problemlos realisiert. Punkt 2, die Aufstellung eines Kreuzes im Ortsbereich. Unter Punkt 3, Personalprobleme bei der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes. Also Punkt 1 ging schnell. Punkt 2, er wollte also wissen, wer, wann, wozu das Kreuz aufgestellt hat. Das habe ich ihm also erzählt. Ich habe ihm auch erzählt, es waren eine ganze Reihe von Gemeindegliedern mit dabei und die Verantwortung liegt bei mir. Daraufhin fragte er, ob mir inzwischen klar geworden sei, dass wir mit dieser Handlung die Ortssatzung, die vor geraumer Zeit an alle Haushalte des Ortes verteilt worden war, übertreten hätten. Worauf ich ihm sagen musste, die habe ich gekriegt, ich habe sie auch durchgeblättert, aber wenn Sie mir freundlicherweise mal sagen würden, um welchen Passus dieser Ortssatzung es geht. Ich habe es hier, das war die Satzung zur Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit und Hygiene im Gemeindeverband am Steinberg. Das gab es damals auch schon. Zu dem Gemeindeverband gehörten Albernau, Bockau, Burkhardsgrün, Tschornau im Kreis Aue. Es ging um den Paragraphen 16 Absatz 2 mit folgendem Wortlaut: Gut zuhören. Das Anbringen von Schaukästen, Plakaten, Hinweisschildern, U.E.M. und ähnliches mehr, an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie an Gebäuden bedarf der Genehmigung des zuständigen Rates des Kreises, der Gemeinde, Entschuldigung, zuständigen Rates der Gemeinde. Ja, sagte, das haben Sie nicht beachtet. Daraufhin musste ich also ein Wort der Beugung sprechen und ihm sagen, das haben wir tatsächlich nicht beachtet, aber nicht willentlich. Wir haben es übersehen, nicht gewusst. Und ich weiß, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Aber so ist es halt gewesen. Wir wollten nie hier irgendjemand auf die Füße treten. Aber dann sagte ich ihm unter Bezugnahme auf den Wortlaut des vorliegenden Paragraphen, dass das Kreuz offensichtlich nicht unter die im Text angeführten Beispiele von Schaukasten, Plakaten und Hinweisschildern fallen könne, sondern es gehörte unter UEM. Und sagte ihm, Herr Bürgermeister, können Sie mir das mal etwas genauer definieren? Was versteht man unter UEM? Und da hatte ich ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Er sagte, das weiß ich auch nicht. Aber ich werde mich kundig machen. Und dann sagte ich ihm, also wissen Sie, wir reichen gerne diese Genehmigung, die Bitte um Genehmigung oder den Antrag auf Genehmigung nach, das ist überhaupt kein Problem. Wir wollen doch hier im Frieden miteinander leben. Nee, sagte er, warten Sie mal noch damit. Ich muss erst mich über die Rechtslage erkundigen. Dann sprachen wir noch über die Feuerwehr. Er sagt, es brennt ja manchmal auch bei Christen. Könnt ihr Christen denn nicht personell unsere Feuerwehr aufstocken? Sie sind der Pfarrer, Sie können doch da mal ein Wort sagen. Sag ich, mache ich. Hat nur einen Haken. In bestimmten Fällen untersteht die Feuerwehr dem Kommando der Zivilverteidigung, und das ist ein Kommando der Nationalen Volksarmee. Und damit könnten allerdings einige dann Probleme kriegen. Das kann ich, da weiß ich jetzt noch nicht, wie unsere Leute darauf reagieren. Ich muss sie auf beides aufmerksam machen, aber ich will mich gern dafür verwenden. Das war das erste Bürgermeistergespräch am 10. August, 10 Tage nach Aufstellung des Kreuzes. Jetzt kommt noch eins, aber ehe das kommt, muss ich sagen, inzwischen hatte in Sosa am 8. August 1982 die zweite Oase begonnen und am 14. August, also auch an einem Freitag, haben die auch ein Kreuz aufgestellt. Der Treiber war damals die Sosa Pfarrfrau von damals, ist dankenswerterweise in unserer Mitte. Das war der Riesenberger Ernst, da hat sich dort dahinter geklemmt und der Dorfschmied hat es gemacht. Genauso ein Kreuz wie hier. Die Sosa haben das aber etwas noch weiter außerhalb des Ortes aufgestellt als wir. Da sind wahrscheinlich noch weniger und noch später Leute vorbeigekommen. Also bis die Nachricht von diesem Kreuz in Aue in Chemnitz und in Dresden oder auch in Berlin war, das hat eine Weile gedauert. Am Freitag, dem 27. August, also 17 Tage nach dem ersten Gespräch, klingelt wieder das Telefon, Bürgermeister, Herr Pfarrer, kommen Sie doch mal rüber. Das klang schon ein bisschen anders. Der Empfang war sehr kühl Und jetzt lese ich diesen Passus aus meinen Aufzeichnungen. Gleich zu Beginn des Gespräches eröffnete mir der Bürgermeister mit ernster und leicht gehobener Stimme den Beschluss des Rates der Gemeinde, dass das aufgestellte Kreuz baldigst wieder zu entfernen sei. Man betrachte die Aufstellung eines solchen Kreuzes außerhalb eines kirchlichen Grundstückes, das ist also wichtig, als eine bewusste Provokation unsererseits. Wir haben heute mal was von einem Skandalon gehört, das ist sowas Ähnliches. Man betrachte das als eine bewusste Provokation unsererseits. Einwohner des Dorfes hätten in der Zwischenzeit bei ihm vorgesprochen und sich dahingehend geäußert. Ganz abgesehen davon sei die Aufstellung des Kreuzes offensichtlich ohne irgendeine Genehmigung der örtlichen Behörden nicht nur völlig illegal erfolgt, sondern auch unter Umgehung entsprechender Anforderungen der deutschen Bauordnung. Diese schreibe zwingend vor, dass für Bauwerke ab einer Höhe von 3 Metern unabhängig von der notwendigen Aufstellgenehmigung ein Bauantrag erforderlich sei, mit dem für diesen Fall gewiss notwendigen Schachtgenehmigungen, denn wir wären doch wohl bei dieser Höhe tiefer als 30 Zentimeter gegangen, das stimmt. Außerdem seien durch das von mir zu verantwortende Vorgehen andere Bürger zu ungesetzlichen Handlungen verleitet und das Verhältnis zwischen Staat und Kirche auf örtlicher Ebene belastet worden. Er rechne nunmehr mit unserer Einsicht hinsichtlich der begangenen Ordnungswidrigkeiten und hoffe, dass mit der baldigen Entfernung des Kreuzes die ganze Angelegenheit auf örtlicher Ebene geklärt werden könne. Ich muss eingestehen, dass mir bei diesen im Vergleich zu unserem ersten Gespräch so ganz anders vorgebrachten Ausführungen des Bürgermeisters das Blut zu wallen begann. Ich musste mir deshalb beim Zuhören ernsthaft klar machen, dass in solchem Fall neben frischer Luft auch die Weisheit des Heiligen Geistes vonnöten sei. Also begann ich sehr tief durchzuatmen und im Inneren zu beten, ehe ich begann zu reden. Das ist mir oft so passiert. Die haben uns ja manchmal behandelt, da wir sind ja auch bloß Menschen. Da fing es an zu kochen und das darf nicht passieren. Und das kann auch nur der Heilige Geist abklären, aber da musste beten und tief Luft holen. So viel Zeit hatte ich während seiner Rede. In meiner Erwiderung sagte ich zunächst, dass ich mir gut vorstellen könne, welche Bürger bei ihm vorgesprochen haben könnten und dass es sich meines Erachtens dabei nicht um die konstruktivsten unseres Ortes gehandelt haben könne. Dann sagte ich die baldige Entfernung des Kreuzes zu, wies aber zugleich auf die unter der christlichen Bevölkerung des Dorfes zu erwartenden negativen Folgen hin und bezog mich dabei unter anderem auf den Punkt 3 des am 10. August geführten Gespräches, in dem es um eine Lösung der personellen Probleme der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr gegangen war. Also ich habe wörtlich gesagt, also das können Sie sich an den Hut stecken. Da macht keiner mit, wenn wir das Kreuz einholen müssen. Mein zum Schluss des Gesprächs nochmals angebotener Kompromissvorschlag. Ich wollte mich nochmal schriftlich entschuldigen und schriftlich den Antrag auf Aufstellungsgenehmigung einreichen. Diesen Vorschlag wies er strikt ab. Und das war das Ende unserer Begegnung. Wie das manchmal so ist, ich hatte für denselben Tag abends eine Kirchenvorstandssitzung angesetzt. Freitag war der beste Tag, da waren sie alle wieder da von der Arbeit. Und dann konnte ich ihnen also prühwarm von dem Gespräch mit dem Bürgermeister berichten. Haben wir lange überlegt und gebetet und haben gesagt, gut, dann holen wir es wieder rein und stellen es im Pfarrgarten auf. Und am Sonntag, also 2 Tage später, machen wir darüber eine Abkündigung im Gottesdienst. Die lese ich jetzt vor. Gehalten am 29. August des Jahres 1982. Im Verlauf der vor etwa 5 Wochen hier in Albernau durchgeführten Oase haben wir ein Wege- und Meditationskreuz oberhalb der Alleebank am Wegrand aufgestellt. Nachdem wir zuvor mit dem Eigentümer des Grundstückes darüber gesprochen hatten. Von verschiedenen Einwohnern und Gemeindegliedern unseres Dorfes wurde dieses Kreuz dankbar und gern zur Kenntnis genommen. Mancher hat dort in den vergangenen Tagen stille Rast und Einkehr gehalten. Vorgestern, am Freitag, dem 27.08., hat mir unser Bürgermeister mitgeteilt, dass dieses Kreuz unbedingt wieder entfernt werden müsse. Dorfbewohner hätten diesbezüglich bei ihm vorgesprochen und der Rat der Gemeinde hätte daraufhin den entsprechenden Beschluss gefasst. Die Begründung dieser Aufforderung zur Entfernung des Kreuzes ist folgende: Man würde dieses Kreuz als eine Provokation empfinden. Die Aufstellung sei ohne die erforderliche Genehmigung des Rates der Gemeinde erfolgt und stelle somit einen Verstoß gegen die Ortssatzung in Verbindung mit der deutschen Bauordnung dar. Durch die illegale Aufstellung des Kreuzes unter meiner Verantwortung seien andere Bürger zu ungesetzlichen Handlungen verleitet worden. Diese Tatsache zusammengenommen würden das Verhältnis zwischen dem örtlichen Rat der Gemeinde und der Kirchgemeinde belasten. Der Kirchenvorstand hat nun in einer Sitzung, die auch am vergangenen Freitag stattfand, Folgendes beschlossen. Das aufgestellte Kreuz wird so würdig abgenommen, wie es aufgestellt worden ist. Die Abnahme wird voraussichtlich am kommenden Sonnabend gegen 9 Uhr erfolgen. Das Kreuz wird unmittelbar danach im Pfarrgarten wieder aufgestellt werden. Es bleibt den Gemeindegliedern anheimgestellt, bei der Abnahme und dem Transport dieses Kreuzes mitzuhelfen und sich an seiner Wiederaufrichtung am neuen Standort zu beteiligen. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben beim Propheten Jesaja, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Denen aber, die berufen sind, predigen wir Christus als göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Von dieser Stelle ist das also vorgelesen worden, und auf die Weise erfuhren Leute von dem Kreuz, die sie überhaupt noch nicht wussten. Die Mehrzahl auch der Gemeindeglieder wusste es nicht. Wir hatten da keine Propaganda damit gemacht. Der Gottesdienst ging zu Ende, es ging natürlich dann hin und her, aber jeder wollte heim zum Essen. Und auch der Pastor mit seiner Frau holt gegessen. Und anstelle einer kleinen Mittagsruhe haben wir gesagt, wir gehen mal ein Stück spazieren. Seid ihm raus und die Eme 4. Da vorne ist eine Haltestelle. Dort kam uns aufgeregt ein Mitglied des Rates der Gemeinde entgegen. Herr Pfarrer, das Kreuz bleibt stehen. Ich sagte, Herr Kreisel Hans, das Kreuz bleibt stehen. Da hat gar nicht anders rausgebracht. Der hat in einer Tour gesagt, das Kreuz bleibt stehen. Als ich eine Pause hatte, um sprechen zu können, sagte ich, Herr Kreisel, wir hatten dem Bürgermeister den Vorschlag gemacht, einen Kompromissvorschlag, wir reichen nachträglich die Genehmigung ein, wir entschuldigen uns sogar schriftlich und das hat er strikt abgewiesen. Was soll's denn? Das Kreuz bleibt stehen. Ja. Naja, da ging dann weiter. Er ging in Richtung Bürgermeister. Ich vermute, er hat dem einiges zu sagen gehabt. Wir sind jedenfalls die Ebene weiter vor und dann sagt meine Frau, guck noch mal da rauf. Da machen unten der Allee auf, sagen wir hier, beim Baumannbäcker da vorne. Ein Zug von Menschen. wie wir still hier sei, kamen sie um Kehlerherei, ein Zug von Menschen. Und dann von der Kanzelstraße auch noch. Ich sage, das gibt's doch nicht. Ja, die haben es noch nicht gesehen gehabt. Jetzt hat der Pastor früh gesagt, was los war. Jetzt wollten die das doch sehen. Und dann ging das in den nächsten zwei Tagen, das Kreuz bleibt stehen. Dann kam noch ein Mitglied des Rates der Gemeinde, der sagt, ich habe dem Bürgermeister klipp und klar gesagt, wenn das Kreuz entfernt werden muss, was glauben Sie, was hier im Ort losgeht? Ich warne Sie davor. Ich bin mit diesem Beschluss nicht einverstanden. Daraus musste ich natürlich merken, das hat gar nicht der Rat der Gemeinde beschlossen. Das kam woanders her. Ich hätte am 1. September, das war also am 29. August, der Sonntag, die nächsten zwei Tage, also dieses Echo aus der Gemeinde, ich hätte am 1. September zur Kirchenleitungssitzung, ich war damals noch Mitglied der Kirchenleitung, zur Kirchenleitungssitzung nach Dresden gemusst, aber es musste gehandelt werden. Da habe ich noch versucht, Kirchenvorsteher zu erreichen, die beruflich so gestellt waren, dass sie kommen konnten. Und wir haben am Abend uns nochmal zusammengesetzt, was machen wir? Und haben beschlossen, wir versuchen es. Und haben ein Kompromissschreiben an den Rat der Gemeinde aufgesetzt. Das ist jetzt zu lang, kann ich nicht vorlesen, anderthalb DIN A4 Seite. Und haben uns also nochmal mit sehr deutlichen Worten um Entschuldigung gebeten, dass wir an eine Provokation überhaupt nicht gedacht haben, haben es nochmal begründet, was das Kreuz soll, was es uns bedeutet und haben nochmal schriftlich um die Aufstellung Genehmigung gebeten. Und das habe ich an dem Tag, an dem ich nach Dresden musste, zur Post gegeben, nicht wissend, dass am Vortag der Bürgermeister für 3 Wochen in Urlaub gefahren war. Aber so ein Mann hat ja einen Vertreter, und der hat das also auch empfangen. Inzwischen hat es sich längst, das haben wir aber nicht gewusst, aber meine Akte gibt es her, inzwischen hat es sich längst der Rat des Bezirkes Karl-Marx-Stadt eingeschaltet. Denn als ich am 2. September früh das Landeskirchenamt betrat, unten durch die große Tür ging oben gerade der Präsident Domsch vorbei, das ist also der Chefjurist im Landeskirchenamt, und schrie die Treppe runter, Bruder Richter, was ist denn mit dem Kreuz? Darauf griff ich mir hier hinter und sagte, mein Kreuz, ne, sagt er, Sie haben doch ein Stahlrohrkreuz aufgebaut. Ach so, sagte ich, woher wissen Sie denn das? Also ich musste jedenfalls in sein Dienstzimmer und musste ihm das Ganze erzählen. Der Bürgermeister hatte mir nochmal gesagt, wir versuchen das auf örtlicher Ebene zu klären. Ich sagte, das können Sie doch gar nicht wissen. Sagte er, haben Sie eine Ahnung? Ich bin also angerufen worden vom Rat des Bezirkes Dresden, und zwar ist der Dresdner Bezirk der Parteileitung, übrigens auch dann der Stasi, der Leitbezirk für das Verhältnis Kirche und Staat in Sachsen gewesen. Ich bin angerufen worden von der Regierung, also das heißt vom Staatssekretär für Kirchenfragen, und ich bin angerufen worden von Leuten, von denen ich annehmen muss, sie gehören der Stasi an. Das Kreuz muss weg. Und da habe ich ihm erzählt von dem Schreiben, was ich am gestrigen Tag, am 1. September, bei meiner Anreise nach Dresden eingeworfen hatte. Ach so, sagte er. Lassen Sie mich nachdenken, ich gebe Ihnen noch mal Bescheid. Wir waren ja dann den ganzen Tag zusammen und ehe ich wieder wegfuhr und die Sitzung ihr Ende nahm, sagte er mir, das Landeskirchenamt stellt sich hinter das Schreiben des Kirchenvorstands. Das fand ich toll. Es war für uns natürlich eine ganz große Entlastung. Es hat dann, ich glaube, mindestens 10 Tage gedauert, bis der Präsident des Landeskirchenamtes beim Rat des Bezirkes angerufen hat und gesagt, das Landeskirchenamt stellt sich hinter den Antrag des Kirchenvorstands, hinter das Schreiben an den Rat der Gemeinde. Ja, sagten die, wissen Sie eigentlich, dass da noch ein Kreuz steht? In dem Bericht der Stasi, also auch ein Stasi-Bericht, der dieses Gespräch aufgezeichnet hat, heißt es, dass der Präsident gesagt hat, mich sticht eine Tarantel. Wisst ihr, das gehörte zur Taktik der damaligen Zeit, nicht so viel reden. Das waren die Soßer. Und was die machen, geht mich nicht an. Mir sei der Oberherr. Und was wir gemacht haben, darüber wird gesprochen. Wenn auf einmal ein Kreuz in Soße auftaucht, du liebe Zeit, du müsst dir die Soße froh. Es ging also von da an, das wäre also schon interessant zu sagen, erspare ich mir, hin und her bei den Behörden. Ich lese in meiner Akte, dass das Kreuz, was der Bürgermeister, das Gespräch, was der Bürgermeister mit mir am 27. geführt hat, also das zweite Gespräch, wo er so scharf wurde, nicht hätte stattfinden sollen, weil man erst die Stellungnahme des Landeskirchenamtes abwarten wollte. Die Stasi hatte inzwischen den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Karl-Marx-Stadt angeschoben, den Vorsitzenden des Rates des Kreises Aue zu beauftragen, mit dem Superintendenten zu sprechen und über den Superintendenten mich zu zwingen, das Kreuz wieder abzutragen. Also es ging ein bisschen durcheinander, das muss man erst einmal sich in die Sachen einlesen. Ich habe das also alles hier gesammelt. Ich komme zum Höhepunkt der Auseinandersetzungen. Der Höhepunkt der Auseinandersetzungen war das Gespräch zwischen Superintendent Gilbert, der damals in Aue war, und dem Vorsitzenden des Rates des Kreises, Heiko Brückner. Das möchte ich gerne lesen. Allein der Umstand, dass der Superintendent wiederum keine Angabe zum Inhalt der Sache bekam, deretwegen er zum Kreisratsvorsitzenden einbestellt wurde, was aber in solchen Fällen leider die allgemein übliche Vorgehensweise der staatlichen Stellen gegenüber den Vertretern der Kirche war, allein dieser Umstand zeigt das Klima an, von dem in jenen Jahren das Verhältnis zwischen Staat und Kirche geprägt war. Jedoch ist aus dem dann folgenden Verlauf der Begegnung zwischen den beiden Herren leicht zu erkennen, dass die ganze Angelegenheit letztlich auf eine Machtprobe hinauslaufen würde. So jedenfalls lässt es das Gesprächsprotokoll erkennen, das der Superintendent noch am gleichen Tag erstellte. Es war der 1. Oktober des Jahres 1982. So, und jetzt komme ich zu diesem Protokoll. Ich lese es nicht vor, sondern kommentiere es gleich. Und durch mich redet jetzt also der damalige Superintendent. Der Vorsitzende des Kreisrates machte gleich zu Beginn der Begegnung dem Superintendenten den Vorwurf einer ungeheuerlichen Provokation und des Vertrauensbruches, weil er nicht gegen die Errichtung der beiden Kreuze eingeschritten sei. Und dem Pfarrer von Albernau warf er Wortbruch vor, weil dieser nicht, wie ursprünglich dem Bürgermeister zugesagt, das in Albernau aufgestellte Kreuz wieder entfernt habe. Dann wurde er noch schärfer und sagte dem Superintendenten, er erbitte von ihm jetzt nicht eine Stellungnahme, sondern er erwarte sie. In seiner ersten Entgegnung bedauerte der Superintendent, dass er völlig unvorbereitet in dieses Gespräch kommen musste, weil ihm der Gegenstand des Gespräches nicht vorher bekannt gegeben worden sei. Danach machte er deutlich, dass er die vom Vorsitzenden gebrauchten Begriffe Provokation und Vertrauensbruch seinerseits für ungeheuerlich hält, angesichts der Angelegenheit, um die es dem Vorsitzenden offensichtlich gehe. Das Versäumnis einer Schachtgenehmigung durch einen Pfarrer rechtfertige nicht, dass man deswegen beiderseits seine kostbare Zeit zur Klageführung beim Rat des Kreises zubringe. Dieses Problem sei erstens einfach und zweitens auf Ortsebene zu klären. Im Übrigen habe die Aufstellung eines Kreuzes in der Gemeinde Sosa bisher zu keinerlei Beanstandungen durch den dortigen Rat der Gemeinde gefunden. Der Ratsvorsitzende muss danach offensichtlich in einer längeren Passage und mit einer auffallenden Penetranz seine Vorwürfe mehrfach wiederholt haben, sodass er schließlich vom Superintendenten gefragt wurde, worin er denn eigentlich den Tatbestand einer Provokation sähe. Darauf antwortete der Vorsitzende mit einem Beispiel. Der Rat der Stadt Aue würde doch auch nicht vor der Auer Nikolaikirche sozialistische Embleme errichten, denn das würde er natürlich auch für eine Provokation halten. In seiner Entgegnung erklärte der Superintendent, dass genau das mit einer großen Selbstverständlichkeit geschehe. Dass dies aber von Christen in keiner Weise als Provokation empfunden würde. Wenn Christen Kreuze errichteten, um in ihrem Tageslauf auf das Zentrum ihres Lebens hingewiesen zu werden, sei das demzufolge eine völlig normale Angelegenheit. Von da an spitzte sich das in Anführungsstrichen Gespräch in Form und Inhalt deutlich zu. Der Kreisratsvorsitzende entgegnete, Kreuze gehörten in die Kirche oder auf den Friedhof. Er wolle nicht den Kreis Aue allmählich zu einem Friedhof werden lassen. Darauf fragte ihn der Superintendent, was er denn gegen Friedhöfe habe. Moment, das ist eine ganz wichtige Stelle. Daraufhin fragte ihn der Superintendent, was er denn gegen Friedhöfe habe, zumal er doch selber einmal auf einen Friedhof käme. Sinn gekommen sein, mit dieser Bemerkung dem Vorsitzenden ein prophetisches Wort gesagt zu haben. Er bemerkt dazu selber in einem Gesprächsprotokoll, im Gegenteil, dass seine Frage vielleicht ein wenig fehl am Platz gewesen sein könne. Der Superintendent konnte unmöglich wissen, was sich ein knappes Jahr später mit seinem Gegenüber ereignen sollte. Ich fahre fort mit der Schilderung des Gesprächsverlaufes anhand des Protokolls des Superintendenten. Nachdem der Kreisratsvorsitzende dem Superintendenten damit drohte, dass durch dessen nunmehr abgegebene Stellungnahme die Beziehungen zur Kirche im Kreis Aue hart belastet würden, bemerkte dieser, dass solche Äußerungen des Vorsitzenden keine Grundlage mehr zu einem Aufeinanderzugehen seien und erhob sich von seinem Stuhl zum Zeichen dafür, dass er das Gespräch für beendet halte. Der Vorsitzende informierte ihn dabei darüber, dass er von diesem Gespräch unverzüglich dem Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Karl-Marx-Stadt Kenntnis geben werde. Das Gesprächsprotokoll des Superintendenten beschreibt das Ende der Begegnung mit folgenden Worten. Jetzt zitiere ich das Protokoll. Ich sage dem Vorsitzenden abschließend, dass ich Kreuze, wo immer ich ihnen begegne, als eine Hilfe für mein Leben als Christ sähe und dies für einen Christen im Kreis Aue ähnlich empfinde. Wenn bei der Errichtung solcher Kreuze juristisch gesehen solche Formfehler geschehen, sollte es in dieser Weise sachlich behandelt werden und dazu genüge im Grunde genommen die Ortsebene. Ich könne diese Angelegenheit keinesfalls als einen Vertrauensbruch meinerseits noch als eine Provokation der Kirche gegenüber dem Staat im Kreis Aue ansehen. Und mit diesen Worten verließ der Superintendent, wie er mir später selber erzählte, den Raum und den Kreisratsvorsitzenden. Und das müsste die letzte Begegnung des damaligen Auer Superintendenten Gilbert mit seinem staatlichen Gegenüber gewesen sein, ohne dass es einer der beiden Männer hätte ahnen können. Eine kleine Anekdote, sie passt nicht ganz hierher, es wird nämlich noch sehr ernst. Unser Bürgermeister hätte mein Sohn sein können vom Alter nach. Der saß eines Tages in der Ortskneipe davon und sagte in der Runde, und sowas erfährt der Basten natürlich wieder, bei uns geht's zu wie bei Don Camillo und Bebone. Der arme Kerl wusste ja noch weniger als ich. Ich hatte wenigstens noch den direkten Kontakt mit meinen vorgesetzten Dienststellen. Er nicht. Den haben sie im Finstern sitzen lassen. Aber jetzt kommt das Ende. Ich möchte zunächst einfügen, dass der damalige Vorsitzende des Rates des Kreises Aue von denen, die ihn kannten, als ein sehr vitaler Mensch eingeschätzt wurde. Er war circa 45 Jahre alt, er rauchte und trank nicht, sondern betätigte sich vielmehr in sportlicher Weise, sodass er über einen gut durchtrainierten Körper verfügte und als ein kerngesunder Mensch galt. Zeitzeugen des im Folgenden beschriebenen Geschehnisses erzählten es mir damals etwa so. Nach der sehr konträr verlaufenden Begegnung zwischen dem Ratsvorsitzenden und dem Superintendenten ereignete sich 11 Monate später, am 30. August des Jahres 1983, also an einem ganz gewöhnlichen Wochentag, in den Diensträumen des Ratsvorsitzenden folgendes Denkwürdige. Wie gewöhnlich sitzt seine Sekretärin im Vorzimmer ihres Chefs und gibt zum Beispiel zwischendurch ankommende Telefongespräche im Bedarfsfall an diesen weiter. Wenn der Vorsitzende in seiner Arbeit nicht gestört werden wollte, informierte er die Sekretärin üblicherweise davon, sodass sie ihn von ankommenden Gesprächen freihalten konnte. Das hatte er aber an jenem Tag nicht getan. Im Verlauf des Nachmittags jenes Tages kommt wieder ein Gespräch für den Vorsitzenden an und, da er keinen entsprechenden Bescheid gegeben hatte, lenkt sie das angekommene Gespräch in das Nachbarzimmer an seinen Schreibtisch. Dort wird es aber nicht angenommen. Auch bei dem nächsten ankommenden Telefonat geschieht das Gleiche, sodass sie annehmen muss, dass er nicht gestört werden will. Als er aber auch beim dritten weitergeleiteten Anruf nicht an den Apparat geht, wird es ihr doch etwas merkwürdig zumute. Sie geht zur Doppeltür seines Dienstzimmers, öffnet die erste der beiden Türen und klopft an die nächste an. Es erfolgt keine Antwort. Sie klopft stärker an, doch niemand antwortet. Daraufhin fasst sie sich ein Herz und öffnet vorsichtig die innere der beiden Türen. Da sieht sie, dass der Vorsitzende mit dem Oberkörper und den Händen reglos über seinem Schreibtisch liegt. Als sie zu ihm tritt und ihn vorsichtig anrührt, merkt sie keine Reaktion. Sie holt sofort die nächst erreichbaren Kollegen herbei, doch diese können auch nur feststellen, dass mit dem Mann etwas Unerklärliches geschehen sein muss. Als den inzwischen Herbeigeeilten klar wird, dass der Vorsitzende offensichtlich nicht mehr am Leben sein kann, wird mit der ärztlichen Nothilfe sofort auch die Polizei verständigt. Aber auch diese können nach ihrer Ankunft nur noch feststellen, dass es für den an seinem Schreibtisch Zusammengebrochenen keine Hilfe mehr gibt. Bald darauf zeugte ein frisches Urnengrab auf dem kirchlichen Friedhof der Kreisstadt Aue, nicht weit entfernt von dem großen Kreuz aus Granit, welches im oberen Teil des Friedhofes in Aue steht, dass an dieser Stelle der irdische Weg des Herrn Heiko Brückner sein Ende gefunden hat. Hat in den zuletzt sehr hart gewordenen Auseinandersetzungen um die beiden Oasenkreuze von 1982 der allmächtige Gott das letzte Wort gesprochen. Ich möchte gerne beten. Es besteht kein Anlass für uns zu triumphieren. Du bist Gott. Dir gehört das Kreuz. Damals das von Golgatha. Alle Kreuze, die zur Ehre des Gekreuzigten aufgestellt worden sind, in den fast 2000 Jahren danach. Dir gehört das Kreuz in Albernau oben und das Kreuz in Sosa und dir gehört jener Ratsvorsitzende. Du bist der Herr über die Lebenden und die Toten. Du bist auch unser Herr. Und wir sagen es dir gern und voll Vertrauen. Du bist unser Gott, der Dreieinige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wenn ein Mensch getauft wird, sagt der Pfarrer, und dabei nimmt er seine Hand, nennt den Namen des Täuflings, ich segne dich mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes, beides an der Stirn und an der Brust. Er segnet ihn mit diesem Zeichen und er beruft schon den kleinen Erdenbürger, wenn es sich um einen solchen handelt. Er beruft ihn auf den Weg, den Kreuzweg, Jesus nach. Betritt ein Katholik die Kirche, nimmt er von dem Taufwasser, was in einem kleinen Behälter am Eingang ist, taucht seine Hand hinein und wiederholt im Grunde die Taufhandlung für sich im Glauben. Es gibt inzwischen auch unter uns welche, die sagen, das will ich auch. Ich will unter diesen Zeichen leben und sterben. Ich will auf dem Weg der Nachfolge Jesu bleiben und segnet sich mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes. Und es ist ein Schutz, ein Siegeszeichen gegenüber den Mächten der Finsternis, wie wir heute früh von Johannes Damaszenus gehört haben.